Auftrag und Verantwortung. Und an den nächsten 4 Sonntagen werde ich mit euch am Hand vom Elia dieses Thema genauer anschauen. Und natürlich stellt sich die Frage, warum ein solcher Schwerpunkt? Nun, wer im öffentlichen Leben oder wer öffentlich sein Christsein lebt, wird längst gemerkt haben, dass der Wind rauer weht. Der Widerstand zum bekennenden Christentum nimmt zu und unser Glauben, mit unserem Glauben, was man so gar nicht mehr in so eine nachchristliche Zeit, wie es derzeit ist. So unsere Theologie trägt oft den Stempel als fundamentalistisch und die Ethik, die wir als Freikristen auch vertreten, wird oft als vorgestern dargestellt. Unsere Botschaft vom Kreuz, Tod und Auferstehung, die zentrale Botschaft von der Versöhnung, erfährt Widerstand und sogar in evangelikalen Kreisen in Deutschland, Österreich habe ich schon Widersprüche gemerkt. Unsere Ethik zur Zeit eben konkret gleichgeschlechtliche Sexualität, Gender und so weiter, wird eben angefragt und kommt auch innerhalb von der evangelikalen Szene weltweit unter Beschuss. Umso kostbarer ist mir in der letzten Zeit das Geschenk der Gemeinde geworden. Wir brauchen einander, wenn wir bestehen wollen in der heutigen Zeit. Und deshalb müssen wir auch um unsere Berufung wissen. Und deshalb dieses Thema Auftrag und Verantwortung am Vorbild vom Elia aus einer ganz anderen Zeit, aber es war eine sehr gottlose Zeit. Und ich bete jetzt einfach, dass diese Predigtreihe dazu dient, dass wir in Anbetung kommen und dass Gott groß gemacht wird. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir für, dass wir darin lesen können. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt auch durch diese Predigtreihe zu uns sprichst, dass wir noch mehr Verantwortung wahrnehmen können. Und ich bitte dich darum, dass das alles dazu dient, dass du geehrt wirst. Amen. Elia, ein Mensch, der Gott über alles geehrt und geliebt hat, der Gottes Wort und Absichten verkündigt hat. Und ich denke, wir brauchen in unserer Zeit geistliche Leiter, geistliche Menschen, im Großen wie im Kleinen, um Menschen, die sich nicht bestechen lassen. Menschen, die an Gottes Wort festhalten und andere ermutigen, Gott zu suchen. Kennt jemand von euch den Dom Landry? Schon mal davon gehört? Der war 29 Jahre lang ununterbrochen der Trainer der berühmten Footballmannschaft der USA, der Dallas Cowboys. 20 Mal hintereinander hat er mit seiner Mannschaft die Meisterschaft gewonnen und in den USA ist dieser Mann eine Legende. Und Dom Landry war Christ und der durch seine Integrität überzeugt hatte. Und er hat auch 23 Jahre lang ein theologisches Seminar, war er im Vorstand und hat es mitgeleitet. Und immer wenn man diesen Mann gefragt hat, was denn seine Prioritäten sind, hat er geantwortet, zuerst Gott, dann die Familie und zuletzt Football. Dom Landry spielt heutzutage in einer anderen Liga. Er ist bei seinem Herrn, er ist bei Jesus, an den er geglaubt hat. Aber mich begeistern solche Leute. Menschen, die ihre Größe nicht verdorben haben. Menschen, die demütig geblieben sind und Gott lieben. Menschen, die öffentlich ihre Verantwortung nutzten, um Gott zu dienen. Und Menschen, die prophetisch lebten, weil sie schon allein durch ihr Leben andere ermutigt und ermahnt haben. Und die Predigtreihe Auftrag und Verantwortung wird uns eben Elia näher bringen, einem Propheten aus alter Zeit, ein Mann, der aufstand gegen Gottlosigkeit seines Volkes und seiner Regierung. Und Elia, der hat kein Blatt vom Mund genommen, aber er war auch nicht anmaßend oder überheblich. Er war ein Diener Gottes. Und ich möchte jetzt mit euch hineinnehmen in die Geschichte und mal so ein, ich habe ja 4 Predigten Zeit, deswegen einen geschichtlichen Einblick geben, damit wir so ein bisschen Vorstellung haben, in was in der Zeit er gelebt hat. Da waren 3 berühmte Könige, die Israel hatten um 1000 vor Christus und die dieses Land Israel zu einer ganz blühenden Nation gemacht hat. Die kennt ihr alle, Saul, David und Salomo. Und als Salomo starb, zerfiel das alte Israel in das Nordreich, das ist das Grüne, und es in das Südreich, Judäa. 200 Jahre lang gab es das Nordreich, also Israel, und 19 Könige regierten in dieser Zeit, und allesamt die 19 Könige, die waren allesamt grottenschlecht. Jedes Mal, wenn in der Bibel von einem dieser König die Rede ist und sein Leben beurteilt wird, findet man folgenden Satz: und er tat, was dem Herrn missfiel. Und 722 vor Christus wird das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria, das ist hier unten, wird von den Assyrern erobert und vernichtend geschlagen. Bis auf den heutigen Tag weiß man nicht genau, wo die 10 Stämme Israels geblieben sind. 350 Jahre bestand das Südreich Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem. Und 586 vor Christus wird es eben von den Babylonern erobert, für einen großen Teil der Juden, vornehmlich für die geistliche Elite des Volkes, beginnt die babylonische Gefangenschaft. Elia trat auf als Prophet in Israel, also im Nordreich. Bevor er aber die Bühne der großen Publikums betrat, hatte das Volk schon einige gottlose Könige erlebt. Und mit Jerobeam fing alles an und über ihn wird Folgendes gesagt: trotz allem, was geschehen war, ließ Jerobeam sich nicht von seinen falschen Wegen abbringen. Er setzte weiterhin Priester aus dem ganzen Volk zum Dienst bei den Heiligtümern ein. Wer immer sich darum bewarb, den weihte er selbst zum Priester. Das geschah im Volk Gottes. Mit Heiligtümern sind jetzt nicht etwa Synagogen gemeint, sondern Tempeln von irgendwelchen Gottheiten aus den umliegenden Kulturen. Also auf gut Deutsch, Gottes Götzendienst hoch 10. Und heute würde man so das nennen, globalisierte Spiritualität. Ja, schwieriges Fremdwort. Aber wie auch immer, Jerobeam war ein religiös wie ein politischer Versager. Er hat betrogen, er hat gemordet und nach seiner Regierungszeit ging es eben munter weiter. Sein Nachfolger war der Nadab. 2 Jahre lang hat er geherrscht und dann wurde er wiederum ermordet von seinem Nachfolger, das war der Bascha. Und es war so ein Mann, den man sich nicht gewünscht hat als Schwiegersohn. Der war mordgierig. Und er hat 24 Jahre regiert und dann kam Ela. Der war wieder nur 2 Jahre König, bis er wieder von seinem Nachfolger Simri ermordet wurde und dann auch gleich alle Angehörigen des Königshauses umbrachte. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sprechen hier jetzt nicht von irgendwelchen wilden Heiden in irgendeinem Stamm, wo sich die gegenseitig umbringen, vielleicht, wie auch immer. Das ist das Volk Gottes, von dem wir sprechen. Wir sprechen von dem Volk, das Gott eigentlich berufen hat. Und Israel zerfällt moralisch und wirtschaftlich. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie trägt immer wieder vertraute Züge. Falsche Götter führen in die Katastrophe, früher oder später. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer wegen Hochverrats in den Fluss Büringen der Oberpfalz hingerichtet. Vorausgegangen war die Rückkehr aus dem sicheren Exil in New York nach Deutschland, wo er das Ende der Nazi-Diktatur mit herbeiführen wollte. Und mit unglaublichem prophetischen Scharfblick hat er von einer nachchristlichen Zeit geschrieben, die über das Land, über Deutschland hereinbrechen wird. Und Bonhoeffer entdeckte die Bibel und seine persönliche Frömmigkeit neu, während er über den Umgang mit dem nationalsozialistischen Staat nachdenkt. Im Frühjahr 1933 äußert sich der junge Theologe in großer Klarheit über das Verhältnis von Kirche, Staat und Öffentlichkeit. Er kritisiert den Antisemitismus in einer Weise, die Geschichte macht. Am 1. April werden jüdische Geschäfte boykottiert. Am 7. April folgt das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Entfernung von Juden aus öffentlichen Ämtern vorsieht. Und kurz danach hält Bonhoeffer einen Vortrag vom Pfarrer in Berlin, der später unter dem Titel »Die Kirche von Judenfragen« erscheint. In diesem Vortrag nennt er das Unrecht, das den Juden geschieht, bereits beim Namen. Im Herbst 1940 wird seine Kritik in klarer Aussage münden. Eine Verstoßung der Juden aus dem Abendland muss die Verstoßung Christi nach sich ziehen, denn Jesus Christus war Jude. Wieder zurück zu Elia. Der vorläufige Höhepunkt im moralischen und religiösen Verfall des Nordreiches war das Königspaar Ahab und Isabel. Elia betritt in dieser Zeit die Bühne des Geschehens und er fängt an zu predigen. Und es stand nicht gut um Israel und es gab eigentlich keine Hoffnung mehr. Die wenigen Gläubigen lebten im Untergrund, im Tempel in Jerusalem standen Götzen, heidnische Rituale wurden dort gefeiert. Also muss man sich eigentlich vorstellen, da war das Heiligtum, der Tempel, und neben dem Heiligtum im Tempel haben sie die Götzenbilder und Statuen aufgestellt. Der lebendige Gott, Jahwe, spielte keine Rolle mehr im öffentlichen Leben. An seiner Stelle waren vor allem Fruchtbarkeitsgötter getreten, die Baale und Aschera. Und die Herausforderung für Israel bestand alle Zeit in der Auseinandersetzung mit diesen weiblichen Fruchtbarkeitsgöttinnen seiner heidnischen Umgebung. Und das Volk Israel immer so unter der Spannung. Sie haben immer so rübergeschaut, was haben die anderen für Götter, und sie waren so, das war für die Israeliten so anziehend, sie waren noch so viel attraktiver, da kommt man spirituell sich befriedigend, die Moral war viel freier und die Sitten und Prostitution wurde gut geheißen von den religiösen Führern der Zeit. Pädophilie war an der Tagesordnung. Es war echt schlimm. Und wenn wir den sittlichen Verfall unseres Landes beklagen, dann dürfen wir das auch. Denn es hat unmittelbar mit dem Verlust unseres Glaubens zu tun, wenn ein Land moralisch, sittlich bergab geht. Beim Prager Forum 2000, das war so eine Menschenrechtskonferenz, da hat der tschechische Ministerpräsident Václav Havel gesagt, zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitige globale Krise. Also es ist nicht egal, wie ein Volk lebt, wie gottlos es ist, das hat immer Auswirkungen. Und als das alte Israel an diesem Punkt war und seine Generation keine Erweckung mehr stattgefunden hat, berief Gott Elia. Plötzlich ohne Vorankündigung ist er da und steht vor dem König. Ein Ausleger schreibt auch, Elia erschien zur Stunde Null der Geschichte Israels. Wie ein Meteor leuchtete er in der rabenschwarzen geistlichen Nacht Israels auf. Elia tritt gegen Gottlosigkeit in seinem Land auf. Seine Gegner sind mächtige Leute. Der König Ahab, schwach und grausam, stand ganz unter der Fuchtel seiner Frau. Und die Königin Isabel, deren Persönlichkeit dämonische Züge trägt. Das Land war in einer aussichtslosen Lage. Der Riss zwischen Gott und seinem Volk hätte nicht tiefer sein können. Lass uns im Originalton hören, was da war. Auch Ahab tat, was der Herr verabscheute. Noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt, er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Etabals von Sidon. Er verehrte ihre Götzen Baal und betete ihn an. Er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Es ist stockfinster im gelobten Land. Es ist nur aus dem Volk Israel geworden, aus Gottes Volk. Aber dann eben kommt die Stunde Gottes. Keiner hat damit gerechnet, es war nicht vorhersehbar. Elia tritt auf und keiner weiß eigentlich genau, woher er kommt. Er ist einfach da und erfüllt seinen Auftrag. Er geht zum König hin und sagt, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zum König Ahab, ich schwöre beim Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder regnen noch Tau geben, bis ich es sage. Das ist Gottes Art, sein Wirken, ganz plötzlich. Wenn seine Stunde gekommen ist, wenn die Zeit reif ist, kommt die Rettung vom Herrn völlig unerwartet. Und lass uns beten, dass es bald geschieht. Denn ich bin davon überzeugt, wie Bill Hybels auch immer wieder sagt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wenn wir uns rufen lassen, wenn wir prophetisch leben in der nachchristlichen Zeit, dann gibt es für unsere Kinder eine Zukunft. Und ich bin gegen die Weltuntergangsstimmung und der falschen Schlussfolgerung. Es gibt ja immer so Sätze, es geht mit der Welt bergab, es wird immer schlimmer und man kann eh nichts mehr ändern. Und deswegen warten und harren wir aus, bis Jesus wiederkommt und schauen zu, wie die Welt zugrunde geht. Nach dem Motto, wie in der Hölle, so auf Erden. Aber diese Einstellung ist nicht biblisch, denn Jesus hat uns befohlen im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Und dafür sollen wir uns einsetzen, egal wie die Situation ausschaut, moralisch, politisch, wie auch immer, wie im Himmel, so auf Erden. Denn dann gibt es eine Zukunft für die nächste Generation. Das ist unser Auftrag. Und noch ein paar Anmerkungen zu Elia. Eigentlich schreibt man ja im Hebräischen Elijah. Und es sind die beiden Gottesnamen zusammen von Elohim und Jahwe. Und verbunden mit dem hebräischen Vokal mein bedeutet dieser Name, mein Gott ist Jahwe oder mein Gott ist Herr. Und in einer Zeit der religiösen Beliebigkeit, einer Zeit, in der niemand mehr was von Gott wissen wollte, plötzlich stand da ein Prophet da mit dem unmissverständlichen Bekenntnis mit seinem Namen, der hat einfach geheißen, mein Gott ist Herr. Plötzlich marschiert da ein Mann rein, der heißt, mein Gott, mein Herr. Oder mein Gott ist der Herr. Da ist ein tiefer Riss zwischen Gott und dem Menschen. Und Elia tritt genau in diesen Riss rein. Und viele hundert Jahre später tritt ein anderer in diesen Riss und schafft damit einen Weg zurück zu Gott. Jesus. Oder Jeshua, Gott rettet. Und Elia ist auch so ein prophetischer Hinweis auf diesen so viel größeren, mein Gott ist der Herr. Und Elia wird vorgestellt als Elia, der die später. Irgendwo in Gilead, in Transjordanien, soll dieses Tisch beliegen. Das ist, glaube ich, so unbekannt wie Pfaffla oder Karösten. Aus einem uns nicht bekannten Grund ist dieser Mann Gottes und wird zum größten Propheten im Alten Testament. Er tritt zum König vor und sagt, ich schwöre beim Herrn, mein Gott, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder regnen noch Tau geben, bis ich es sage. Und woher weiß er das? Weil Gott es ihm gesagt hat. Prophetie ist die Verkündigung, Predigt, aber auch Offenbarung. Dinge kommen ans Licht, die niemand wissen kann. Gott offenbart sich dem Menschen, was er vorhat, was kommen wird. Elia ist selbst im großen Zusammenhang des Alten Testaments eine Person. Aber was wissen wir schon, was Gott mit deinem Leben noch vorhat? Wir werden vielleicht nicht vor Politikern oder Wirtschaftsführern auftreten, aber Gott beruft dich und gibt dir Verantwortung für diese Zeit. Zuallererst für deine Familie, dann Verantwortung für die Menschen, die dir über den Weg laufen, für deine Gemeinde, Nachbarn. Und wer weiß, mit wem du in der nächsten Zeit sprechen wirst oder was du vielleicht predigen wirst. Es fällt auf, wie Elia geradlinig seine Aufgabe angeht. Er ist direkt zur Sache gekommen. Jetzt ist die Zeit. Elia sagt, was er sagen muss. Er ist ein Bote Gottes, der einen ganz bestimmten Platz ausfüllt. Und das zieht sich eben wie so ein roter Faden durch die Bibel. Und ich glaube, das gilt für uns auch heute. Gott sucht immer wieder Menschen, die bereit sind, einen solchen Platz auszufüllen. Gott sucht Leute, die nicht im Mittelmaß stecken bleiben, Menschen, die sich nicht ihrer Umgebung auflösen und als Christen gar nicht wahrgenommen werden. Gott sucht Leute, die fröhlich und überzeugt zu ihrem Glauben stehen, nicht peinlich berührt, so als müsse man sich schämen, wenn man glaubt. Offensichtlich ist es doch so, Gott sucht besonders in schwierigen Zeiten Menschen, die sich berufen lassen. Und ich glaube, vor mir sitzen hier Männer und Frauen, die Gott berufen hat. Gott hat dich berufen, was immer er auch sich dabei gedacht hat. Gott schaut sich um nach seinen Boten, die den Mut haben, laut und deutlich einer gottlosen Zeit die gute Nachricht zu predigen, klar und kompromisslos. In dem Rahmen, wo dich Jesus hineingestellt hat. Kennt ihr die Geschichte, die einiger Zeit im Spiegel stand, von dem Tag, an dem Pfarrer Bohm straffällig wurde? Da stand Folgendes, das möchte ich gerne vorlesen, weil ich es so gut finde. Bohm war gerade draußen auf dem Pfarrhof, als er bemerkte, dass an der Uferstraße am Main plötzlich Polizei aufzog, viel Polizei. Für diesen Samstag hatten die Jugendorganisation der rechtsextremen NPD eine Demonstration in Mittelberg angekündigt. Als die Anhänger der NPD gegen 13.30 Uhr in Mittelberg eintrafen, werden sie mit Trillerpfeifen empfangen. Durch die enge Hauptstraße näherte sich ein Protestzug der SPD, Grünen und CSU. Bohm hört den Lärm, der vom Marktplatz her zum Pfarrhof dringt. Er fühlt sich gestört. Als Pfarrer, als Demokrat, es ist ihm unbegreiflich, dass sich solch eine Partei, wie er sagt, ungestört versammeln darf. Der Lärm schwillt an, als der erste Redner das Megafon ansetzt. Bumm steht unschlüssig am Pfarrhof. Er blickt seinen Küster an, er blickt ihn an und irgendwann, spontan, ohne nachzudenken, fasst Bumm einen Entschluss. Er geht hinüber zur Kirche, er weiß, was er zu tun hat. Er geht zur Sakristei. Dort an der Wand befinden sich eine Schalltafel. 6 Glocken hängen in den beiden Türmen der St. Jakobskirche. Mittelberg besitzt nach Würzburg das schwerste Geläut der Diözese. Nur an den Hochfesten kommen alle 6 Glocken zum Einsatz. Bohm bedient den ersten Schalter. Eine Vierteldrehung nach rechts. Hoch oben im Nordturm beginnt ein sanft die Muttergottesglocke zu schwingen. Fast 2 Meter im Durchmesser. Bohm wartet. Ein paar Sekunden steht er da, regungslos. Dann vernimmt er den ersten Schlag. Ein dunkles, grollendes Giss. Bohm legt den zweiten Schalter um. Über ihn ertönt die Jakobsglocke. 2,5 Tonnen klingender Bronze. Bohm ist beeindruckt von der Gewalt, die sich in den Türmen entwickelt. Eine wilde Freude erfasst ihn. Er, Boom, seine Schalter, seine Glocken, sie lassen die Stimme Gottes sprechen und Gott kann laut werden. Jesus hat früher die Händler aus dem Tempel in Jerusalem vertrieben. Wer zur Hölle ist die MPD? Schalter 3, Johannes Nepomuk-Glocke. Jetzt tönt auch der Südturm. Auf dem Marktplatz lässt der Redner von der MPD das Megafon sinken. Seine Augen suchen den Einsatzleiter der Polizei. Boom nimmt die Bonifatius-Glocke dazu. Schlag Don Fis, dann die Bios-Glocke. Die Menschen auf dem Marktplatz blicken erstaunt nach oben. Zum Schluss die Kilians-Glocke, die kleinste, hellste. Von den Türmen dröhnt ein massives Geläut, das alles still macht, sagt Boom. Kein Wort ist mehr möglich. Die ersten Miltenberger applaudieren. Endlich ist Ruhe. Himmlische Ruhe sozusagen. 20 Minuten lässt Boom es donnern. Dann schaltet er die Glocken ab. Wenig später trotteten die Rechtsextremen davon. Der Bus wartet. Es gibt noch nach dieser Demonstration nichts mehr zu sagen. Es dauert ein paar Tage, dann erfährt Boom, dass die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gegen ihn ermittelt wegen Störung einer genehmigten Versammlung. Booms Vorstoß kann bis zu 3 Jahren Haft bedeuten. Freunde raten ihm, er solle behaupten, dass er zufällig geläutet habe. Aber Boom will bei der Wahrheit bleiben. Man verbiegt sich schon so genug im Leben, sagt er. Wie nehmen wir unsere Verantwortung als Christen wahr? Was ist uns wichtig? Wo und wie investieren wir unsere Zeit? Wo gilt es, weise sich zu verhalten, den Ball flach zu halten? Oder wo ist ein klares Bekenntnis gefragt? Auch das, wie Gottes Art und Weise einzugreifen ist, ist oft überraschend. Gott hat damals keine Armee aufmarschieren lassen. Und Elia hat nicht durch intelligente Diskussionsbeiträge auf Facebook auf sich aufmerksam gemacht. Gott hat schlicht und ergreifend einen Mann erwählt, Elia. Und wir sollten auch unsere Berufung nicht unterschätzen. Gott hat dich erwählt. Wie er stehen auch wir, du und ich, vor Gott. Und ich glaube, Gott will dich. Elia kam aus Tischbe, nicht aus dem Königspalast. David hütete Schafe, eine seltsame Ausbildung zum König. Rahab, eine Prostituierte, rettete Josua und Kaleb das Leben. Und Maria, eine junge Frau, unbekannt, aus einfachen Familien, hat Gott zur Welt gebracht. Zurück zu Elia. Er hat keinen geringeren Auftrag als diesen, dem König und der Königin zu sagen, so wahr der Herr, der Gott Israels, er lebt, vor dem ich stehe. Es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen geben. Ich sage es denn. Und König Ahab war begeistert. Er hat einen Orden bekommen, Bundesverdienstkreuz des Staates Israels und Palastgeistlichen gemacht. Von wegen, wer die Geschichte kennt, Ahab hat ganz anders reagiert und Elia wurde sozusagen das Zeugenschutzprogramm Gottes hineingenommen. Aber dazu nächstes Mal. Heute war der erste Teil Elia um Berufung, so die Einführung. Und ich glaube, dass wir alle berufen sind, wie Gott Elia berufen hat. Beruf dich, Gott, in dem Umkreis, in deinem Wirkungsbereich. Ich bete noch. Jesus, möchte dir